Der Iran-Krieg geht bald in die vierte Woche. Und dass er so lange dauert, hätten sich wohl weder Donald Trump noch Benjamin Netanyahu träumen lassen, als sie ihn begonnen haben am 28. Februar. Aber warum dauert dieser Krieg so lange? Oder auf der anderen Seite, was machen die Aggressoren falsch und die Verteidiger richtig? Das möchte ich besprechen mit Peter Feiß, der unter anderem Militärhistoriker ist. Und wir treffen uns in der Mitte Berlins, nicht im Studio. Zum einen, weil das Wetter viel zu schön ist, als irgendwo in der Bude zu sitzen. Und zum zweiten, weil die deutsche Politik natürlich auch eine Rolle spielt. Wir sind hier, Peter, zwischen Bundestag und Bundeskanzleramt. Und ich hatte ja am Anfang gedacht, na ja, der Merz, der rennt jetzt hinterher für seinen Krieg mit der Staatsräson. Aber jetzt sagt doch eigentlich die gesamte Bundesregierung, die gesamte politische Führung, das ist nicht unser Krieg. Hat mich überrascht, hat es dich auch überrascht?
Ja und nein, es sagen ja auch die anderen Staatschefs Europas. Es war ja eine skurrile Situation. Anfang vorher Woche verkündet Präsident Trump, die Straße von Hormuz ist freigekämpft. Und 3-4 Tage später bittet er um Hilfe der Westeuropäer. Ich glaube, dass dieses aber nichts zu tun hat mit humanitären Kriegsdenken oder sowas, sondern einfach die technische Unfähigkeit, das zu leisten, was die Amerikaner verlangen. Die Flotte ist gar nicht in der Lage, den Golf freizukämpfen, weder die amerikanische Flotte noch die verbündeten europäischen Flotten könnten das gemeinsam machen. Das ist alles Blödsinn. Dieser Krieg ist etwas Besonderes. Wir haben im 20. und jetzt im 21. Jahrhundert mehrere amerikanische oder fast alle amerikanischen Kriege erlebt. Ohne Exit-Szenario wurde immer vorgeworfen, ihr geht in einen Krieg rein und wisst nicht, wie man vernünftig wieder rauskommt. In diesen Krieg sind sie auch ohne Einstiegsszenario hineingestolpert worden und das rächt sich jetzt.
Bleiben wir noch mal kurz bei der deutschen Politik, bevor wir zu den USA, Israel und dem Iran gehen. Ich hatte ja in einem Kommentar vermutet, die wollen deshalb nicht in diesen Konflikt, weil sie ihre Kräfte schonen wollen für Russland. Kann das möglicherweise eine Rolle spielen?
Das sagt ja Wadefuhl ganz offen, dass der eigentliche Konflikt ja mit Russland ist und dass man dafür einen strategischen Aufrüstungsplan hat. Ich glaube aber, dass das auch vorgeschoben ist. In Wirklichkeit, was sollen sie machen? Eine Fregatte schicken, die nach 3 Minuten abgeschossen wird? Das ist ja sinnlos. Also wir haben gar keine Seekriegsstreitkräfte, die international intervenieren können. Wir können höchstens Patrouillendienst in gefährdeten Meer fahren und das auch nur in Zusammenarbeit mit den Verbündeten. Also das wird der Hauptgrund sein. Und dass über 60% des deutschen Volkes diesen Krieg völlig ablehnen. Und unsere Politiker sind zwar abgehoben und weltfremd und sonst was alles, aber ein bisschen hören sie schon darauf, was das Volk sagt.
Dafür steht übrigens auch dieser Spruch am Reichstag dem deutschen Volke, so ein paar hundert Meter von uns entfernt. Der sollte ja ursprünglich nicht dort befestigt werden. Kaiser Wilhelm wollte das nicht. Erst im Krieg hat das gemacht, um das Volk zu beruhigen. Also manchmal im Krieg scheint das Volk wichtig zu sein.
Wobei eben dem deutschen Volke eine ziemlich mehrdeutige Formulierung ist. Da kann man alles Mögliche hineingeheißen. Besser wäre gewesen, wenn da gestanden hätte, alle Macht geht vom Volke aus.
Tat sie, glaube ich, weder damals noch heute. Aber kommen wir zum Krieg am 28. Februar. Kann man sagen, haben die USA und Israel das gemacht, was sie ja im Grunde Wochen vorher angekündigt haben? Also war das ein Krieg mit Ansage?
Ja, aber der aktuelle Zeitpunkt war keine Ansage. Sie haben einen systematischen Aufmarsch gemacht, sie haben diesen Krieg angekündigt, sie haben die Wiederverhandlungen inszeniert, um dann aus dem Schatten der Verhandlungen den Krieg zu machen, wie sie das ja schon ein paar Mal gemacht haben. Aber wir wissen inzwischen, oder die internationale Öffentlichkeit berichtet darüber, dass die Israelis am Donnerstag oder Freitag vor dem Sonntag, wo der Krieg losging, aufgeklärt hatten, dass sich der Ayatollah mit wichtigen Funktionären der Regierung im Regierungspalast trifft und haben gesagt, diese einmalige Chance für einen Enthauptungsschlag dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Und die Amerikaner mussten dann mitziehen, so ist zumindest die Darstellung. Wir wissen, dass im Generalstab der amerikanischen Streitkräfte als auch in den Geheimdiensten überhaupt keine Bereitschaft bestand, diesen Krieg zu führen. Und jetzt ist ja einer der wichtigsten Sicherheitsberater von Trump zurückgetreten mit der Begründung, dieser Krieg ist völlig absurd. Der hat überhaupt nichts mit unseren Interessen zu tun. Und hier ist das sagt er ganz deutlich, der Trump ein Opfer israelischer Erpressung. Und das ist natürlich eine ganz komische Ausgangslage für einen Krieg. Hineinstolpern und alle Analysten hatten schon in den Wochen vor dem Krieg davor gewarnt, dass die Amerikaner diesen Krieg nicht gewinnen können. Oder wenn, wird er auf jeden Fall sehr langwierig. Und jetzt sagen alle führenden Militärblogger, die ich so beobachte, und Tucker Carlson und wie sie alle heißen, sagen alle, dieser Krieg wird ein zweites Vietnam, wenn wir nicht sofort aufhören.
Um mal kurz bei dem Sicherheitsberater dazu bleiben, das ist mir auch aufgefallen in seinem Schreiben. Er hat Trump nicht direkt angegriffen. Er hat gesagt, es seien eben hochrangige israelische Beamte, Mitglieder der Regierung gewesen und Leute in den Medien, die quasi die Bewegung missbraucht hätten. Ja gut, das können auch freundliche Worte gegenüber einem immer etwas cholerischen Präsidenten gewesen sein. Aber hat er da tatsächlich recht? Hat Trump sich am Nasenring von Netanyahu in diesen Krieg führen lassen? Ich glaube, er wollte ihn doch auch selbst.
Also ihr habt es ja bei Auf 1 in zwei Stellen dokumentiert in den letzten Tagen, dass er in Pressekonferenzen gesagt hat, eigentlich wollte ich nicht. Das kann sich auf den Zeitpunkt beziehen und nicht auf die Sache selbst. Es kann aber auch tatsächlich sein, dass er die Warnungen seiner Militärs ernst genommen hat, dass so ein Krieg ganz anders ist als der Spaziergang durch die Wüste im Iran. Und wie sich das die Amerikaner mal so lustig vorstellen. Er hat ja auch gesagt, sein Schwiegersohn hat ihn quasi davon überzeugt, dass Amerika in Gefahr ist. Das ist natürlich eine ganz komische Geschichte, dass er offensichtlich mehr auf seine Verwandten hört als auf die offiziellen Dienste und Informationsträger. Aber wie gesagt, dass es bleibt im Nebel der Kriegspropaganda nochmal hängt, das werden wir in 20 Jahren wissen, wenn wir die Aktenschränke aufmachen. Aber dass sie hineingestolpert sind, dass die Amerikaner diesen Krieg nicht wollen, dass die Mehrheit der MAGA-Bewegung diesen Krieg ablehnt, das alles sind sehr, sehr schlechte Ausgangsbedingungen für die Politik der jetzigen Kabinetts, was wir immer so als Administration übersetzen, heißt ja eigentlich Kabinett. Und dieses Kriegskabinett, die haben ja auch ihren Verteidigungsminister, einen Kriegsminister umbenannt, die machen eine verbrecherische Politik.
Und warum sie die machen und wer sie die eigentlich macht und was Trump meint, wenn er solchen Spaß daran hat, Schiffe zu versenken, sprechen wir gleich drüber. Aber kommen wir zunächst mal zur Lage im Kriegsgebiet selber. Du kennst dich sehr gut mit Militärgeschichte, auch mit militärischer Taktik und Strategie aus. Und wir sehen ja auf der einen Seite einen Angreifer, der, also so würde ich das als jetzt nicht Militär sagen, relativ traditionell eben mit Luftwaffe, mit Raketen da reingeht, die Marine, die gegnerische Luftwaffe zerstört. Und wir sehen dann einen irgendwie asymmetrisch geführten Gegenschlag, der offensichtlich auch ja nicht zentral koordiniert wird. Was ist das für ein Krieg aus militärischer Sicht?
Also das sind mehrere komplizierte Fragen. Erstmal muss man wissen, seitdem der italienische Luftkriegstheoretiker Duhay dieses Buch geschrieben hat zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, gibt es die Illusion, man könne einen Krieg allein durch einen strategischen Luftkrieg gewinnen. Das hat dann nirgendwo geklappt. Man musste am Ende immer Bodentruppen die Sache dann beenden. Aber die Illusion besteht. Nun gibt es, was den Iran betrifft, eine besondere Lage. Die Amerikaner haben zwar auf der arabischen Halbinsel ein Stützpunktsystem, aber um einen strategischen Angriff zu führen, brauchen sie ein oder zwei Flugzeugträger in der Umgebung. Die bisherigen Angriffsdrohungen gegen Persien sind immer deshalb ausgefallen, weil jeder wusste, die haben russische Seezielraketen. Und so ein Flugzeugträgerverband, das kann man ausrechnen, ist nach einer bestimmten Anzahl von Raketen irgendwas zwischen 14 und 18, da unterscheiden sich die Berechnungen, verschossen. Die haben ja besondere Kreuzer, Aegis-Kreuzer, die Luftabwehrkreuzer sind und die haben natürlich auch bordeigene Luftabwehrmittel. Aber wenn ich jetzt weiß, nach 20 spätestens sind die erschöpft, dann schicke ich ihnen 25. Und jetzt haben wir die perverse Situation, dass die Abraham Lincoln, der modernste Flugzeugträger, den die Amerikaner haben, angeblich getroffen worden ist. Zumindest hat er sich 1000 Kilometer zurückgezogen. Und die Gerald Ford, der ewige Pannenpanzer, der lag ja in seiner Geschichte mehr, wenn er Werft zur Überholung, als er Dienst getan hat, der musste jetzt irgendwie ins Mittelmeer ausweichen. So, das ist das eine. Also diese Luftkriegssache ist jetzt auf tönernen Füßen, weil die Hauptschlagkapazität, nämlich die Trägerverbände, ausgefallen sind oder zumindest beschädigt sind. Jetzt ist der Iran ein Gebirgsland. Ein sehr, sehr großes Land. Die meisten Leute wissen nicht, dass der Iran fast so groß ist wie ganz Europa. Und die Iraner haben sich auf diesen Krieg mindestens ein Jahrzehnt systematisch vorbereitet. Sie haben durchblicken lassen, dass sie eine Raketentaktik haben. Am Anfang die nicht so wertvollen Geschosse, die der Gegner abschießen kann. Und man braucht aber für eine Drohne 3 Patriot-Raketen. Und jetzt kommen nach und nach die wirklich gefährlichen Kaliber zum Einsatz. Also Feststoffraketen, Hyperschallraketen und so weiter, mit denen sie gezielt angreifen. Und sie haben als ersten Angriff nicht das, was man erwarten konnte, Hauptquartiere, Raketenabschussbasen und so weiter der Israelis angegriffen, sondern die Radarlenksysteme. Und das ist besonders tragisch. Es gibt von diesen THAAD-Systemen, soweit man weiß, 7 Stück auf der Welt, 4 standen in der Region. Die sind entweder völlig zerstört oder teilweise zerstört. Auch die gesamten Radarkomplexe für die Patriot, für den Iron Dome und so weiter sind teilweise oder ganz zerstört, sodass die Raketenabwehr nicht mehr funktioniert. Das heißt, die haben sich das Gefechtsfeld freigeschossen. Und die Amerikaner sagen selber und die Israelis auch, wir haben kaum noch Munition, also Raketen. Die Iraner behaupten, sie können im Monat 1000 dieser Raketen produzieren. Das kann man anzweifeln. Aber die Amerikaner sagen, wir können 6 bis 7 produzieren. Und das ist also schon mal die erste komische Situation. Bodentruppen lehnen also selbst die verrücktesten Leute ab, weil das würde in einem Fiasko enden. Und jetzt kommt hinzu, dass es ja doch eine starke internationale Solidarität gibt. Die Chinesen helfen, die Russen helfen mit Logistik. Und sie machen ja eine gezielte Politik, nicht? Sie haben die Straße von Hormuz für die Tanker geöffnet, die zu ihren Verbündeten gehören. Heute kam die Nachricht, alle, die in Yuan bezahlen, dürfen die Straße passieren. Das ist natürlich ein Schlag gegen den Dollar. Also dieser Krieg wird offensichtlich auch ökonomisch, philosophisch, psychologisch, auch philosophisch am Ende geführt. Das heißt, auf mehreren Ebenen. Und die Amerikaner und auch die Israelis sind auf diese Art des Widerstandes offensichtlich überhaupt nicht vorbereitet gewesen. Die haben gedacht, wir enthaupten die Führung, wir zerstören die Raketenabschussbomben und dann haben wir freie Bahn. Und das hat sich als vollkommene Fehlkalkulation erwiesen. Das wird, wenn sie nicht den Krieg abbrechen, wovon ich ausgehe in den nächsten Wochen, ein sehr langer Krieg und wie alle kritischen Analysten in den USA sagen, wenn, dann wird es wie ein neues Vietnam.
Der Iran ist übrigens 1,7 Millionen Quadratkilometer groß, also nicht ganz so wie Europa, aber zumindest ein riesenhaftes Gebiet. Gibt es an diesem Krieg, wenn man so will, für jemanden, der sich mit Militärgeschichte auskennt, eine neue Erkenntnis, also der Einsatz von Drohnen, den haben wir jetzt schon in einigen Kriegen gesehen, insbesondere auch in der Ukraine. Auch sowas wie asymmetrische Kriege sind natürlich auch im Irak, in Afghanistan geführt worden. Aber gibt es, sozusagen militärtheoretisch betrachtet, hier eine neue Situation?
Ja, zumindest, dass es gelungen ist, die Radarleitsysteme zu zerstören und damit die feindliche Raketenwaffe blind zu machen, das ist eine neue Dimension. Man ging immer davon aus, dass diese Systeme unzerstörbar sind. Das haben die Amerikaner auch behauptet, überall auf der Welt. Und es zeigt sich auch, dass die größte Flotte der Welt, die amerikanische, nicht in der Lage ist, eine Meerenge frei zu kämpfen. Weil sowohl die Küstenraketen, also die Küstenstützenraketen, als auch die Flotte der Iraner immer noch stark genug ist, das zu verhindern. Und eigentlich wussten alle, dass bei einem Konflikt in diesem Raum die Straße von Hormuz die wichtigste strategische Stelle ist. Und eigentlich hätten die Amerikaner dafür eine Flottenstrategie entwickeln müssen. Das haben sie offensichtlich nicht. Das wundert mich auch ein bisschen. Also alle wissen, da ist ein neuralgischer Punkt und ich habe keinen Plan dafür. Das ist ja sehr ungewöhnlich. Und wie gesagt, ein Bodenkrieg kommt überhaupt nicht in Frage. Das ist absolut ausgeschlossen. Weil wie sollen die da hinkommen? Ja? Und was neu ist auch, ist, dass dieser Krieg, also alle Kriege im 20. und im 21. Jahrhundert waren immer begleitet mit einem Gewitter von Kriegspropaganda. Aber diesmal hat das ein Ausmaß, wie ich es mich nicht erinnern kann, in den letzten 50 Jahren erlebt zu haben, dass die Kriegspropaganda so irrsinnig ist und vor allen Dingen täglich wechselt. Also erst sagen die Amerikaner Atomgefahr, dann sagen sie Langstreckenraketen, Interkontinentalraketengefahr, dann muss man das Mullah-Regime beseitigen. Und jede Woche haben sie eine andere Begründung und eine ist unsinniger als die nächste. Denn wie will man mit einem Raketen- und Luftkrieg ein Regime beseitigen? Das hat noch nie funktioniert. Also das Ganze ist eine wirre Gemengelage, weil auch wie das militärische Establishment von diesem Krieg und seiner Gewinnbarkeit offensichtlich nicht überzeugt ist.
Zwischendurch haben die Amerikaner ja mal behauptet, die Iraner hätten sich das so gewünscht. Das wäre der eigentliche Krieg, Grund für den Krieg gewesen. Naja, haben sie wirklich so gesagt. Ne? Du hattest es am Anfang erwähnt, die Amerikaner haben eigentlich in ihren Kriegen nie eine wirkliche Ausstiegsstrategie. Das war in Vietnam zu beobachten, in Korea, im Grunde auch im Irak und in Afghanistan, wo sie dann einfach irgendwann gegangen sind. Der naheliegende Grund wäre, sie sind von ihrer Unfehlbarkeit derart überzeugt, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, eine solche Strategie zu brauchen. Oder gibt es noch einen anderen Grund?
Das ist sicher der Hauptgrund. Sie haben die modernste und die größte und die schlagkräftigste Armee der Welt mit einem mehrfachen Potenzial als die zusammen auf der Liste danach kommenden Länder zusammen. Das ist sicher ein Grund. Aber ich glaube auch, es gibt im amerikanischen politischen Denken, das kann man immer wieder beobachten, eine gewisse Naivität gegenüber der äußeren Welt. Also die stellen sich alle so, die Völker und Regionen so vor, wie die Amerikaner sind und erleben dann jedes Mal, dass die Menschen ganz anders sind. Und das ist auch das Neue an diesem Krieg. Es gibt ja seit letzten Herbst eine neue Sicherheitsdoktrin der amerikanischen Regierung, die die Monroe-Doktrin ergänzt und ablöst. Und da steht drin, was ganz ungewöhnlich ist, dass das Verfassungsgebot aus der Gründungszeit der USA, nämlich den Nicht-Interventionismus, also der nicht mehr zeitgemäß ist. Und wir erleben jetzt einen ganz bewussten nicht-interventionistischen Krieg, um die Weltherrschaft durchzusetzen. Und was man aus Vietnam, Afghanistan, aber auch aus Syrien und Libyen lernen kann, Nation Building funktioniert halt nicht. Weil diese Gesellschaften keine Kulturen, keine Traditionen haben, die europäische Strukturen einfach so nachmachen können. Und anstatt die Völker sich selbst zu überlassen und ihren eigenen Weg gehen zu lassen, wollen die Amerikaner halt ihnen immer irgendwas aufzwingen und das funktioniert einfach nicht. Das ist eine Mischung aus Hybris und mangelnder Einsicht in die realen Verhältnisse.
Wobei interessanterweise diese Sicherheitsstrategie ja zunächst mal davon ausging, also so hatte ich sie jedenfalls gelesen, als dass man erstmal die eigene Hemisphäre absichert, um sich dann dem pazifischen Raum zuzuwenden, also China, und nicht unbedingt den Nahen oder aus amerikanischer Sicht den Mittleren Osten.
Naja, nun unterscheiden wir in Europa seit dem Ersten Weltkrieg zwischen Kriegsanlass und Kriegsgründen oder Kriegsursache. Und der Anlass, da kann man jetzt spekulieren, das haben die Israelis herbeiprovoziert oder so, aber die Ursache ist ja wichtig. Der Dollar als Petrodollar, also seiner Funktion als Leitwährung, in der Erdöl fakturiert wird weltweit, ist extrem bedroht. Und Markus Krall weiß es nicht umsonst ständig darauf hin, wie bedroht das ist. Und jetzt gibt es zwei Staaten, die zusammen über die größten Erdölreserven der Welt verfügen. Venezuela und die Perser. Und beide waren nicht mehr bereit, den Petrodollar zu akzeptieren. Die Venezuelaner aufgrund des Revolutionsregimes. Und die Perser haben angefangen, in Yuan zu fakturieren, in Rubel zu fakturieren und so weiter. Das heißt, wenn der Petrodollar erhalten bleiben soll als Weltleitwährung, dann müssen die Amerikaner den Zugriff auf diese beiden Länder haben. Deswegen haben wir innerhalb von 3 Monaten 2 Angriffskriege erlebt. Markus Krall sagt, dass damit gewinnen sie vielleicht noch 3 oder 4 Jahre der Stabilität, aber am Ende ist der Dollar nicht zu retten, weil die Defizite einfach zu groß sind. Du, das bin kein Ökonom, ich kann das nicht einschätzen. Aber dass das der wirkliche Kriegsgrund ist, das müsste eigentlich der Letzte verstehen. Und ich verstehe nicht, dass unsere Regierung da rumeiert, anstatt zu sagen, wir beteiligen uns nicht an Rohstoffkriegen, sagen sie, man muss das Mullah-Regime stürzen, das ist eine humanitäre Aufgabe. Ja, das hätten sie 40 Jahre lang machen können. Ja. Warum kommen sie jetzt erst damit? Das ist also alles Quatsch. Es geht ums Öl und damit um die Vorherrschaft des Dollars. Und ehrlich gesagt, ich kann mir eine Welt schwer vorstellen, in der Dollar nicht mehr Leitwährung ist, weil dann wird eine ziemliche Instabilität ausbrechen. Nicht, dass ich mir das nicht wünsche, aber dass der Dollar endlich seine Dominanz verliert. Aber die Welt danach wird sehr kompliziert. Und diese beiden Angriffe auf Venezuela und auf den Iran sind auch Angriffe auf das BRICS-Staatensystem. Die Amerikaner haben erkannt, dass die BRICS-Staaten ihre Hauptgefahr sind. Nicht nur China, sondern die BRICS-Staaten als Weltformation, die sich ja gegen sie aufstellt. Also ist das auch ein strategischer Krieg, um die Weltvormachtstellung der Amerikaner zu beherrschen. Und das ist bloß Hybris. Ja, es gibt keinen ernsthaften Grund mehr, warum die Amerikaner Weltpolizist sein sollen. Die Völker können sich selbst verwalten. Die brauchen keine amerikanische Belehrung dafür. Und das ist aber so tief im amerikanischen Denken drin, dass sie Verordnung schaffen müssen auf der Welt, dass jeder Präsident da mit dieser Karte spielt. Ob ihm das innenpolitisch was nützt, jetzt bei den Zwischenwahlen, das weiß man nicht.
Kommen wir vielleicht nochmal zu Donald Trump. Aus dessen Sicht, wie man ihn so kennt, ist wahrscheinlich ein Big Beautiful War ist. Nimmt er eigentlich, und diese Frage habe ich mir in den letzten Tagen manchmal bei seinen Reaktionen, bei seinen Äußerungen gestellt, nimmt er die Realität des Krieges eigentlich noch richtig wahr? Wird sie ihm vielleicht doch einfach nicht richtig vermittelt?
Also alle, die nicht selber Soldat waren, auch wenn es nur eine begrenzte Zeit war, haben ja sowieso immer ein Kriegsbild aus Heldenfilmen und nicht aus der Realität von Blut, Eiter und Toten, was ja die Realität des Krieges ist. Ich glaube, ich beobachte ihn ja sehr genau schon lange, lange Zeit, und weil ich auch mit vielen Dingen, die er innenpolitisch macht, sehr einverstanden bin. Ich glaube, es ist was eingetreten, was man eine Mischung nennen könnte aus Allmachtsfantasien bezogen aufs Militär und Altersstarrsinn. Erst über die 70er-Schwelle, da beginnen diese Prozesse des Altersstarrsinns, und diese Kombination führt dazu, dass Politiker die Bodenhaftung verlieren. Also seit Beginn der zweiten Amtsperiode beobachte ich diese Allmachtsfantasien. Die Gerichte müssen ihn daran hindern, die Verfassung zu brechen, in mehreren Fällen. Das ist alles nicht in Ordnung, obwohl man mit manchen Sachen sehr einverstanden ist, dass die passieren. Aber sie müssen natürlich in einer Demokratie auch rechtmäßig sein. Und er hat ja schon in der ersten Amtsperiode so einen Zug gehabt, ständig seine Berater rauszuschmeißen. Jeder, der ihm widerspricht, fliegt. Ja. Das erinnert mich an die gewissen deutschen Politiker, die das auch eine Zeit lang so gemacht haben. Aber das ist, glaube ich, die Hauptsache. Also er hat Allmachtsfantasien, er hat keine realistische Einschätzung der Kräfte und Möglichkeiten der amerikanischen Armee, der Flotte und auch der Rüstungsproduktion. Denn wenn ich einen Krieg rüstungstechnisch unterstütze, wie den in der Ukraine über Jahre hinweg, und die Vorräte plündere und dann den zweiten anfange, der gab ja schon mal einen kurzen Krieg mit Persien, und jetzt einen dritten und so, dann muss doch jedem klar sein, wenn das Land nicht auf Kriegswirtschaft umgestellt ist, dann reicht die Rüstungsproduktion gar nicht, um das alles zu befriedigen. Und da, glaube ich, hat er falsche Lagebilder. Ob die ihm nicht gesagt werden oder ob er sie nicht zur Kenntnis nimmt, das kann ich nicht entscheiden. Aber da ist offensichtlich ein Defizit.
Wobei, wir hatten im Vorgespräch uns auch über das Thema unterhalten und du deutetest an, dass die Spannungen innerhalb des amerikanischen Militärs möglicherweise höher wären, als wir offiziell erfahren, was vielleicht auch darauf hindeutet, dass ihm das zumindest nicht gesagt wird. Aber wie ist denn die Lage innerhalb des amerikanischen Militärs, soweit wir es beurteilen können?
Also es gibt den unbestätigten Bericht, das kursiert im Netz in Deutsch und in Englisch und in Französisch, dass es vor einigen Tagen eine Art organisierter Massenmeuterei der Generalität gegeben haben soll, weil es angeblich eine Executive Order gibt des Präsidenten, der die Mitwirkungsrechte der anderen NATO-Staaten stark einschränkt und dafür sorgt, dass die alleinige Befehlsgewalt bei den Amerikanern ist und dass deshalb einige Generale, die im Ausland stationiert sind, in Italien, in Deutschland und so weiter, angeblich ihre Basen geschlossen hätten, um erstmal überprüfen zu lassen, ob denn diese Befehle rechtmäßig sind. Man kann das nicht bestätigen, ich habe das mehrfach im Netz gefunden, aber wenn das so wäre, dann wäre das die erste organisierte rechtliche Massenmeuterei der amerikanischen Kriegsgeschichte. Hat ja immer Spannungen zwischen der Militärhierarchie und der Zivilverwaltung gegeben. Also wenn das wirklich so ist, dann wäre das natürlich eine sehr dramatische Situation und wir würden nichts davon erfahren.
Mhm. Kommen wir ganz zum Schluss zu einem Protagonisten, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben oder nur am Rande. Benjamin Netanyahu, israelischer Premierminister, seit mehrfach schon und seit langer Zeit, der ja ziemlich offen gesagt hat, das war sein Lebenstraum, der Krieg gegen den Iran. Das hat er seit vielen Jahrzehnten gehofft und auch das ist ja kein Geheimnis. Er ist übrigens auch über 70. Was verfolgt er für ein Ziel? Krieg und hinter mir Armageddon?
Oder vor mir. Also was wir wissen, ich kann ja nicht in den Mann reingucken, ist, er hat ja schon x-mal angekündigt, er hat schon x-mal angekündigt, die Perser hätten Atomwaffen. Was immer Quatsch war. Und diese Phobie gegenüber diesem Land besteht einfach deshalb, er hat ja nur arabische Nachbarn und die hat er mehr oder weniger alle besiegt oder mit Hilfe der USA die Länder in Failed States umgewandelt. Aber das stolze, nicht arabische Volk der Perser ist die letzte große Widerstandsstruktur in der Region. Diese Verrückten, ich nenne die Verrückte, die Eres Israel, also Groß Israel fordern. Die einen sagen sogar, wir müssen Groß Israel errichten, damit der Messias kommt und dazu müssen wir den letzten Krieg führen, Armageddon. Gut, von solchen Quatsch halte ich überhaupt nichts. Aber es kann natürlich in ihren Köpfen spuken. Die Rechnung zahlt das israelische Volk. Es gibt schwere Zerstörungen in Tel Aviv, in Jerusalem, in Haifa. Weil der Iron Dome, der angeblich, wenn ich immer schon lese, irgendwas ist unüberwindlich. Als Festungsforscher lache ich mich da tot. Ich kenne 1000 Mauern, die unüberwindlich sind, die dann beim ersten Sturm zusammengebrochen sind im Laufe der Geschichte. Auch der Iron Dome war natürlich nicht unüberwindlich und jetzt haben sie es. Also der scheint mir tatsächlich von einem gewissen Fanatismus getrieben. Obwohl ich weiß, ihr berichtet ja sehr viel über diese Sachen. Ich bin da ein bisschen skeptischer. Aber manche Handlungen lassen sich nicht mehr rational erklären, sagen wir es mal so. Das sind offensichtlich irrationale Strukturen in seinem Kopf. Aber nicht nur bei ihm, im ganzen Kabinett gibt es ja so Verrückte. Und die Iraner haben ja angefangen, die auszuschalten. Also der Bruder von Netanyahu soll tot sein, einer seiner Minister ist tot. Er ist angeblich hier um die Ecke im Adlon, also der Netanyahu. Zumindest sein Regierungsflieger ist hier und es gibt auffällig viel Polizei auf dem Pariser Platz. Wir wissen es nicht, ne? Also die Dinge sind etwas wirr und wir haben auf beiden Seiten massive Kriegspropaganda, wer alles tot sein soll und wer noch lebt und so. Dieses systematische Auslöschen der gegnerischen Führung hat es so in der Kriegsgeschichte auch noch nicht gegeben. Man hatte immer diesen instinktiven Schutz, das Hauptquartier des anderen greifen wir nicht an, damit unser Hauptquartier nicht angegriffen wird. Das hat sogar im Zweiten Weltkrieg funktioniert, bis ganz zum Schluss, dann haben sie auch den Berghof bombardiert. Aber ansonsten hat es eigentlich immer funktioniert. Und die löschen jetzt gegenseitig ihre Führungen aus. Nur offensichtlich haben die Iraner das vorausgesehen und haben für jeden wichtigen Kommandoposten 3 Stellvertreter. Es wird also nicht so leicht, die auszurotten. Wir erfahren ja auch nichts über die innenpolitische Situation in Israel. Man weiß nur, dass es jetzt massive Verfolgung von Kritikern gibt. Und Bestrafung von Leuten, die im Internet kritische Sachen veröffentlichen. Das spricht ja auch nicht gerade für eine Demokratie. Also der Iran ist eine Theokratie, ganz ohne Zweifel. Es gibt aber auch Einschätzungen, dass Israel mindestens teilweise eine Theokratie ist. Wir haben zum Beispiel kein weltliches Verfassungsgericht. Es gibt keine Zivilehe. Das sind alles Kriterien für eine Theokratie. Und Theokratien lehne ich prinzipiell ab, weil die immer die Gefahr haben, irrationale Spiele zu spielen.
Sagt Peter Feist, unter anderem Militärhistoriker und ja, Burgenforscher, wie wir gelernt haben, Festungsforscher. Peter, ich denke, dieser Krieg wird uns noch eine Weile beschäftigen. Wir werden vermutlich darüber auch noch sprechen. Und bis hier, vielen Dank.
Vielleicht als Schlusswort, in Deutschland muss jetzt eine Friedensbewegung entstehen über die Lagergrenzen hinweg, die jede Form von Interventionismus der deutschen Regierung von vornherein verhindert, sowohl in Russland als auch dort im Nahen Osten. Das sind nicht unsere Kriege, das hat mit unseren Interessen nichts zu tun. Wir haben genug eigene Probleme. Wir müssen jetzt endlich bei uns anfangen aufzuräumen und uns nicht in außenpolitische Abenteuer zu verzetteln. Und jetzt kommt ja sogar die Nachricht, dieses riesige Sondervermögen, was ja zur Wiederaufrüstung der deutschen Armee dienen sollte, unter anderem, ist für allen möglichen Quatsch verpulvert worden, aber nicht für die eigentliche Aufgabe. Diese Regierung gehört abgewählt und durch eine Regierung der nationalen Rettung ersetzt, die endlich anfängt, Deutschland wieder zu reparieren.
Worte, die, glaube ich, ja, vor dem Kanzleramt ins Nichts gesprochen ist, im Parlament auch nicht groß gehört werden, aber möglicherweise auf den Plätzen dazwischen. Vielen Dank.